Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Landtagswahl im Burgenland ist geschlagen und während Österreich auf Bundesebene auf die erste FPÖ-geführte Regierung der Geschichte zusteuert, bleibt im Burgenland wohl vieles beim Alten. Hans-Peter Doskozil und seine SPÖ haben bei der Landtagswahl den ersten Platz geholt. Aber die Freiheitlichen sind auch ihm auf den Fersen. Kommt es im Burgenland also wieder zu einer rot-blauen Regierung? Und welchen Einfluss hat das auf Herbert Kickls Koalitionsverhandlungen im Bund? Darüber spreche ich heute mit Petra Strüber, stellvertretende Chefredakteurin vom Standard.
Petra, bei der Landtagswahl im Burgenland lautete ja meistens die Frage nicht, wer gewinnt die Wahl, sondern wie sehr gewinnt die SPÖ die Wahl. Wie schaut denn da das Ergebnis diesmal aus?
Nun, Hans-Peter Doskozil und die SPÖ haben etwa 3% ein bisschen mehr verloren. Es ist jetzt nicht ganz das Wahlziel, das sich Doskozil gesteckt hat, denn er wollte ja die absolute Mehrheit behalten. Das ist ihm nicht gelungen. Aber er hat doch immer noch einen sehr komfortablen Abstand zu den anderen Parteien. Und er ist der, ohne den im Land nichts geht. Und ich glaube, das ist ein Ziel, mit dem die SPÖ und mit dem vor allem Doskozil auch zufrieden sein kann.
Was waren denn da so die entscheidenden Wahlmotive für die Wählerinnen und Wähler? Haben da die Zerwürfnisse auf Bundesebene eine Rolle gespielt oder ging es da mehr um regionale Themen?
Ich denke, das war eine stark regional geprägte Wahl. Wenn man sich die Wahltagsbefragungen anschaut und die Wahlmotive, dann sieht man auch, dass 47% der Menschen im Land der Meinung sind, dass sich das Land Burgenland in der vergangenen Legislaturperiode in eine positive Richtung entwickelt hat. Diese Werte haben wir bei weitem nicht in der Steiermark erreicht, nicht in Vorarlberg, nicht bei der Nationalratswahl, nicht bei der EU-Wahl. Und ich denke, das zeigt, dass es überhaupt keine Wechselstimmung gab im Burgenland. Und es gab auch eine große Zufriedenheit mit der besonders Spitzenkandidaten. Also die Burgenländer mögen Hans-Peter Doskozil sehr. Und ich glaube, das war ein wesentliches Motiv. Vielleicht hat der eine oder andere gefunden, na ja, so absolut sollte die SPÖ auch nicht regieren. Das hat dann wieder der FPÖ geholfen. Aber ich denke, eine Wechselstimmung gab es nicht und Doskozil konnte einen sehr komfortablen Wahlsieg nach Hause fahren.
Du hast schon gesagt, an Hans-Peter Doskozil kommt man wahrscheinlich nicht vorbei. Er hat die Wahl eindeutig gewonnen, aber er braucht einen Koalitionspartner. Mit der Absoluten ist es vorbei. Welche Konstellationen sind denn da möglich?
Na, vielleicht muss man mal zunächst einmal sagen, selbst wenn er die 18 Mandate, die er vorher hatte, erreicht hätte, hätte er trotzdem einen Koalitionspartner gebraucht. Also so groß ist der Unterschied jetzt nicht. Er kann die kleinstmögliche Variante wählen und die Grünen nehmen, die 2 Mandate erreicht haben und zu ihrem großen Glück im Landtag verblieben sind. Da gibt es große Übereinstimmungen in der Energiepolitik. Das Burgenland ist ja vor allem das Nordburgenland. Die Bahndorfer Platte ist ja voll mit Windrädern. Da ist man sehr weit im Burgenland, auch in der Photovoltaik. Weniger Übereinstimmungen gibt es in der Gesundheitspolitik. Da geht es um ein neues Krankenhaus in Gols zum Beispiel, wo die Grünen total dagegen sind. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, und das ist natürlich der bei weitem teurere Koalitionspartner, wäre die FPÖ. Dann hätte man überhaupt eine super komfortable Mehrheit. Da gibt es große Übereinstimmungen in der Asyl- und Fremdenpolitik. Also da passt ja fast kein Blatt zwischen Doskozil und Hofer. Und er hat ja immer schon klar gemacht, dass er sich durchaus vorstellen kann, mit der FPÖ auch zu regieren. Da gibt es ja im Burgenland ganz andere Verhältnisse als auf Bundesebene. Die dritte Möglichkeit ist die, die ich für eher unwahrscheinlich halte. Das ist die mit der ÖVP. Da gibt es wenig Übereinstimmungen. Die ÖVP muss auch jetzt erst einmal im Burgenland ihre Wunden lecken. Sie hat wirklich ordentlich verloren. Sie ist eigentlich der klare Wahlverlierer, neben den Neos, die den Einzug in den Landtag nicht geschafft haben. Aber dennoch die ÖVP und Doskozil, da geht sich vieles nicht aus.
Zweitplatzierter ist erstmals die FPÖ. Was bedeutet denn dieses Ergebnis für Sie und gibt das Herbert Kickl auf Bundesebene Rückenwind bei den aktuellen Verhandlungen?
Also es bremst ihn zumindest nicht. Das ist ein wirklich großer Wahlerfolg, sagen wir mal so. Die haben 13% plus, also die haben von einem allerdings sehr niedrigen Niveau stark zugelegt. Die Bäume sind allerdings nicht in den Himmel gewachsen. Also dass man jetzt eine blau-schwarze Mehrheit im Burgenland schafft, wie es auch auf Bundesebene möglich ist, das ist nicht gelungen. Also man sieht, wenn es auf der anderen Seite einen starken Spitzenkandidaten gibt und ein klares Gegenkonzept, dann, wie gesagt, sind die Wahlerfolge der FPÖ auch nicht unendlich. Aber man muss schon sehen, die FPÖ ist an zweiter Stelle, die FPÖ ist stark, sie ist stärker als die ÖVP. Und das ist natürlich etwas, was Kickl gefallen wird. Und was ihm noch gefallen wird im Übrigen ist, dass Norbert Hofer gesagt hat, er bleibt auf jeden Fall im Burgenland, keine 10 Pferde kriegen ihn dort weg oder so ähnlich war die Formulierung. Das wird Kickl sehr gut gefallen, weil Hofer ist ja so etwas wie sein Langzeitrivale innerparteilich.
Petzi, Norbert Hofer war ja das erste Mal Spitzenkandidat im Burgenland. Jetzt holt die FPÖ dann gleich den zweiten Platz. Wie ist ihm dieser Aufstieg gelungen?
Nun, ich glaube, man kann das gar nicht jetzt als Aufstieg sehen, sondern Norbert Hofer kommt ja aus dem Mittelburgenland. Er ist dort total gut verankert. Er ist jemand, den alle Menschen kennen. Er hat einen hohen Bekanntheitsgrad und er hat den Burgenländer auch als Bundespolitiker immer raushängen lassen, wie man so salopp sagt. Also das ist etwas, wo ich eigentlich von Anfang an sicher war, dass der gute Ergebnisse erzielen wird. Und er hat halt auch wirklich, glaube ich, einen sehr soliden Wahlkampf gemacht mit einem sehr hohen Einsatz, auch persönlich. Er ist das ganze Burgenland gereist und die Leute nehmen ihn einfach als freundliches Gesicht der FPÖ wahr. Das ist ja eigentlich seit der Bundespräsidentschaftswahl, wo er ja relativ knapp verloren hat, auch klar, dass er sozusagen derjenige ist, der in der FPÖ der Sympathieträger ist. Insofern wundert mich dieser Erfolg nicht. Und was natürlich für das Burgenland gilt, wie es für alle anderen Bundesländer auch gilt, ist, es gibt diese Stimmung im Land, die der FPÖ gerade sehr nützt.
Die ÖVP hat im Gegensatz dazu stark verloren. Sehen wir da jetzt genau dasselbe wie schon in den anderen Bundesländern zuvor und auch auf Bundesebene, dass Wählerinnen von den Großparteien einfach abwandern zur FPÖ?
Ich glaube, dass das mit der ÖVP schon auch eine spezielle Geschichte ist. Jetzt ist es zwar so, dass die meisten Burgenländerinnen und Burgenländer ihre Wahlentscheidung schon sehr lange getroffen haben und nicht erst seit bekannt ist, dass es jetzt doch eben diese Verhandlungen gibt zwischen der FPÖ und der ÖVP auf Bundesebene, um eine Bundesregierung zu bilden. Aber insgesamt, glaube ich, schadet der ÖVP auch, dass es so ein bisschen als Wendehals gilt, als politischer Wendehals. Vor der Wahl etwas anderes sagen, als man dann nach der Wahl macht. Das sieht man ja in vielen Bundesländern. Das hat sich eben auf Bundesebene vorher auch schon abgezeichnet. Und es gibt insgesamt, glaube ich, auch eine große Unzufriedenheit mit der ÖVP. Es ist die bestimmende Regierungspartei seit vielen Jahrzehnten. Viele Menschen im Land haben wahrscheinlich das Gefühl, dass die diversen Krisen, die in den vergangenen Jahren auf Österreich eingeprasselt sind, dass die nicht wahnsinnig gut bewältigt wurden. Das ist das eine. Und das andere, es gab einen jungen, relativ unbekannten Spitzenkandidaten, der hatte natürlich einen großen persönlichen Nachteil gegenüber Doskozil, den, glaube ich, jedes Baby im Land schon kennt, und gegenüber Norbert Hofer, der in der Bekanntheit nicht viel nachsteht. Und dazwischen ein junger, neuer Spitzenkandidat, der hat sich natürlich auch persönlich schwer getan.
Wer es nicht in den Landtag geschafft hat, das sind die Neos. Hängt das auch mit den Verhandlungen auf Bundesebene zusammen, dass da die Neos als Erste ausgestiegen sind, oder sind sie im Burgenland ganz einfach nicht so stark?
Die Neos haben sich in dem doch relativ rural geprägten Burgenland immer schon schwer getan. Da gibt es den Nationalratsabgeordneten Jannik Schetti von den Neos, der gemeint hat, also das ist sicher nicht der Grund, dass man aus den Regierungsverhandlungen ausgestiegen ist, aber ich würde es mal so sagen, möglicherweise haben sich viele Leute, die sich überlegt haben, Neos zu wählen, dann schon auch gedacht, naja, schwierig, die kriegen das auch nicht auf die Reihe. Also es kann so einer von vielen Faktoren gewesen sein, warum die Neos im Burgenland dann doch nicht den Einzug in den Landtag geschafft haben.
Dann kommen wir noch kurz auf die Bundes-SPÖ und Parteichef Andreas Babler zu sprechen. Ganz anders als er bei der Nationalratswahl hat ja Hans-Peter Doskozil im Burgenland diese Wahl haushoch gewonnen. Er war auch immer einer der größten Kritiker von Babler. Könnte er ihm jetzt doch noch gefährlich werden?
Auf jeden Fall. Also Doskozil fühlt sich natürlich sehr bestätigt. Das hat man schon am Wahlabend gemerkt. Da gab es dann einen Auftritt nach den ersten öffentlichen Statements vor seinen Fans und SPÖ-Funktionären. Und da hat er ja schon gesagt, also dieser Erfolg ist so großartig und der ist auch deshalb so großartig, weil es ja innerparteilich so viel Gegenwind gab. Und da wird es nach wie vor Diskussionen geben, auch in Zukunft. Also das ist schon eine klare Ansage in Richtung Babler, ich werde dir keine Ruhe geben und ich werde dir mit meinen Ansichten und Meinungen auf die Nerven gehen. Ich glaube, so könnte man das interpretieren und umgekehrt war ja auch die Besetzung der Wahlzentrale durch Bundespolitiker der SPÖ sehr sparsam. Es war ja nur der Generalsekretär, der Bundesgeschäftsführer dort. Babler hat eine dürre Meldung ausgerechnet über Ex geschickt, dass er Doskozil gratuliert. Das war jetzt auch nicht gerade von besonderer Herzlichkeit getragen.
Wenn wir über das Burgenland sprechen, dann müssen wir noch eine Sache ansprechen, nämlich, dass im Burgenland sehr viel in öffentlicher Hand liegt. Darin gibt es auch Kritik. Es wurde schon dieser Begriff Doskonomics geprägt. Wird Doskozil diesen Kurs weiterführen in der neuen Regierung? Und was ist deine Einschätzung dazu? Wie problematisch ist das?
Das ist eine ausgesprochen schwierige Frage und ich glaube, die kann man so oder so beantworten, je nachdem, wo man politisch steht. Was den ersten Teil der Frage betrifft, wird er das weiterführen? Er wird sich natürlich bemühen und davon wird auch sehr abhängen, welchen Koalitionspartner er sich nimmt, also mit wem das möglichst machbar ist. Wie ich schon angedeutet habe, also zum Beispiel wieder ein neues Krankenhaus zu bauen, ein medizinisches Zentrum im relativ kleinen und relativ bevölkerungsarmen Burgenland. Das ist etwas, was hoch umstritten ist. Die Anstellung pflegender Angehöriger ist zum Beispiel etwas, was viele wirtschaftsnahe Kreise total kritisieren. Also das sind so ein paar Dinge, die kann man so oder so sehen. Ich glaube, wenn man es aus Sicht der Burgenländerinnen und Burgenländer sieht, muss man sagen, er ist mit diesem Doskonomics, mit dieser Politik des öffentlichen Eingreifens und dieser Haltung auch, die damit verbunden ist, ich bin der Landeshauptmann, ich kümmere mich um meine Leute, ist aber den Leuten gut angekommen. Insofern bin ich total davon überzeugt, dass er das angehen wird. Womit er sich irgendwann einmal befassen wird müssen, ist, dass er ein ziemlich großes Budgetdefizit von über 2 Milliarden zusammengebracht hat. Das ist nicht zu wenig. Und auch hier muss man sagen, Investment in Krisenzeiten gut, aber immer auf Kosten der zukünftigen Generationen. Das wird es auf Dauer nicht spielen. Und da bin ich gespannt, welche Ideen Doskozil dazu hat.
Budgetdefizit, ich glaube, ein Wort, das viele Österreicherinnen und Österreicher schon nicht mehr hören können. Betsy, was glaubst du, was steht denn zuerst? Die Regierung im Burgenland oder die auf Bundesebene?
Ich glaube, das wird ein hartes Rennen, denn ich habe den Eindruck, dass auf Bundesebene gerade sehr, sehr zügig verhandelt wird und dass da gerade sehr, sehr viel weitergeht. Also im Unterschied zu den vorigen Verhandlungen der Dreierkoalition hat man ja die Budgetfrage vorgezogen im Bund und FPÖ und ÖVP sind sich da total einig. Das heißt, was jetzt noch kommt, sind wahrscheinlich kleinere Peanuts. Möglicherweise ist man sogar schon so weit, dass man jetzt nur mehr über Posten streitet, über Ministerposten und Staatssekretärinnenposten. Das Burgenland wiederum, da glaube ich, ist es für Doskozil jetzt auch keine besonders schwierige Angelegenheit. Man kennt sich gut, man weiß, was man von den anderen zu halten hat. Ich glaube, er wollte nur am Wahlabend nicht sagen, was sich bei ihm abspielt, was er für Präferenzen hat. Ich denke, er wird sein Wahlversprechen halten mit allen Reden und dann wird er relativ rasch eine Entscheidung treffen. Also vielleicht sehen wir sowohl im Bund als auch im Burgenland noch kommende Woche eine Regierung.
Wenn es soweit ist, werden wir auf jeden Fall darüber berichten. Vielen Dank dir, Petra Ströber, für die ersten Einschätzungen dazu.
Sehr gerne und schönen Tag.
Wenn Ihnen unsere Wahlanalysen und sonstige Folgen Thema des Tages gefallen, dann freuen wir uns auch, wenn Sie uns tatkräftig unterstützen. Die Podcasts sind ja für Sie frei zugänglich, deshalb geht es am besten mit einem Standard-Abo oder auch mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos dazu finden Sie unter abo.derstandard.at. Vielen Dank. Und hier sind noch drei Dinge, die Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in den USA wird heute Montag Donald Trump als 47. Präsident angelobt. Nach unserer Zeit wird es etwa gegen 18 Uhr soweit sein. Unsere KollegInnen aus dem News-Team und der Außenpolitik werden live mittickern. Trump hat ja angekündigt, mehr als 100 Dekrete direkt am ersten Tag seiner Amtszeit zu erlassen. Erst am Sonntag hatte er vor Fans betont, alle Probleme der USA in Rekordzeit lösen zu wollen. Zweitens. Am Sonntag wurden 3 israelische Geiseln von der Terrororganisation Hamas in Gaza freigelassen. Im Gegenzug ließ Israel 90 palästinensische Häftlinge frei. Seit Sonntagvormittag gilt nach langen Verhandlungen eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Insgesamt sollen innerhalb von 6 Wochen 33 Geiseln freigelassen werden. Der nächste Austausch soll kommenden Samstag stattfinden. Und drittens, die Superreichen werden noch reicher. Laut einer Studie der Entwicklungsorganisation Oxfam ist das Vermögen der Superreichen im vergangenen Jahr 3-mal so schnell gewachsen wie 2023. 204 Menschen wurden so zu 9 Milliardärinnen und Milliardären. Das sind fast 4 Leute pro Woche. Auf der anderen Seite bleibt die Zahl der Menschen, die unter der erweiterten Armutsgrenze der Weltbank leben, gleich. Das betrifft 3,6 Milliarden Menschen. Sie leben von etwas weniger als 7 Dollar pro Tag. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie auf der Standard.at. Und wenn Sie jetzt noch gleich einen weiteren Podcast hören möchten, es gibt seit dem Wochenende eine neue Folge Inside Austria. Da geht es um die Warnpläne der FPÖ. Falls Sie uns noch etwas mitteilen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@derstandard.at. Wir freuen uns auch immer über Likes und Kommentare auf allen Podcast-Plattformen. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.